Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Thorsten Schröder.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Es ist ein Ort mit langer Tradition und in den jahrhundertealten Mauern sind unendlich viele Gespräche geführt worden. Und heute kamen einige hinzu. In der pittoresken Abtei Vaux de Cernay bei Paris haben sich die Außenminister der G7-Länder 2 Tage lang getroffen. Also Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und die USA. Wobei der US-Außenminister erst heute dazu kam und zuvor nochmal deutliche Kritik an der NATO formulierte. Außerdem griff der US-Präsident die Bundesregierung scharf an. Aus den USA berichtet Torben Burgers.
Seit fast 4 Wochen fallen amerikanische Bomben auf Ziele im Iran, wie diese Bilder des Pentagons zeigen sollen. Der Krieg geht mit unverminderter Härte weiter, allen Erfolgsmeldungen des US-Präsidenten zum Trotz. Im Süden von Teheran soll dieses Wohnhaus getroffen worden sein. Iranische Staatsmedien melden außerdem Angriffe auf Atomanlagen des Landes, die von Israel bestätigt werden. Unterdessen verschiebt Donald Trump erneut sein Ultimatum zur Freigabe der Straße von Hormus um 10 Tage auf Ostermontag 8 Uhr amerikanischer Ostküstenzeit.
Donald J. Trump.
Die Gespräche mit dem Regime oder was von ihm übrig ist, kämen voran, so der US-Präsident heute bei einem Auftritt vor Landwirten am Weißen Haus. Im Iran läuft es wirklich gut. Wie gut ist unser Militär? Dabei ist die Straße von Hormus weiterhin ein verstopftes Nadelöhr für den internationalen Schiffsverkehr. Hunderte Tanker, Containerschiffe und Frachter hängen in der Region fest. Wer passieren will, muss dem Iran offenbar eine Art Mautgebühr bezahlen. Seit Tagen klagt Trump über eine mangelnde Unterstützung europäischer Verbündeter bei der Öffnung der Straße von Hormus. Bei einer Kabinettssitzung gestern richtet sich sein Zorn gegen den deutschen Bundeskanzler. Als ich hörte, wie der deutsche Regierungschef sagte, Iran ist nicht unser Krieg, dachte ich, nun, die Ukraine ist nicht unser Krieg. Ich fand diese Äußerung äußerst unangebracht, aber er hat sie nun einmal gemacht. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Der Gescholtene gibt sich unbeeindruckt und bekräftigt seine Bedenken, vor allem im Vergleich zum Angriff auf die iranischen Atomanlagen im vergangenen Jahr.
Jetzt geht es um sehr viel mehr. Jetzt geht es angeblich oder tatsächlich um Regime-Change. Es werden jetzt auch ganz systematisch die Führungspersonen des Iran angegriffen. Das sind Eskalationen, die schon bedrohlich sind. Nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns alle. Denn das, was Trump da im Augenblick macht, ist nicht Deeskalation und der Versuch, da eine friedliche Lösung hinzubekommen, sondern eine massive Eskalation mit offenem Ausgang.
Bundesaußenminister Wadephul zeigt sich derweil irritiert über die Rüge aus Washington und betont beim Treffen mit seinen Amtskollegen der G7 die großen Gemeinsamkeiten aller Beteiligten.
Es gibt überhaupt gar keinen Dissens. Es gab und es gibt keine Anforderung der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere an uns, vor Ende der Kampfhandlungen einen militärischen Beitrag zu leisten.
Derweil sollen sich rund 2000 amerikanische Fallschirmjäger und 5000 Marineinfanteristen auf dem Weg in den Nahen Osten befinden. Medienberichten zufolge könnten ihnen bis zu 10.000 weitere Soldaten folgen. Möglicherweise, um die strategisch wichtige Insel Khark zu besetzen, von der aus der Iran einen Großteil seiner Ölexporte abwickelt. Wir können alle unsere Ziele auch ohne Bodentruppen erreichen. Wir werden jedoch dem Präsidenten stets ein Höchstmaß an Handlungsspielraum bieten, um auf Eventualitäten zu reagieren, sollten diese eintreten. Der Einsatz im Iran werde voraussichtlich in Wochen, nicht in Monaten abgeschlossen sein, so Rubio. US-Medienberichten zufolge sei jedoch erst ein Drittel des riesigen iranischen Raketenarsenals zerstört. Gut möglich also, dass der Krieg noch länger dauert.
Was kam raus beim G7-Treffen? Dazu habe ich am Abend mit Außenminister Johann Wadephul folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Wadephul.
Guten Abend aus Kiel.
Direkt vor dem G7-Treffen gab es aus den USA erneut heftige Kritik an der deutschen Regierung. Wie war heute die Stimmung zwischen Rubio und Ihnen?
Die war gut, die war freundschaftlich, aber es war natürlich ein Arbeitsgespräch, das in der ernsten Lage, in der wir uns insgesamt ja befinden, auch wirklich angemessen reagieren musste auf die Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen. Mhm. Zwei Kriege, einer nach wie vor seit über 4 Jahren in der Ukraine, wo wir ja auch gemeinsame Aufgaben haben. Das war ein wichtiges Thema heute in den Gesprächen in der Nähe von Paris, aber eben natürlich auch der neuerliche Konflikt, der kriegerisch ausgetragen wird von den USA und Israel gemeinsam gegen den Iran.
Da wollen wir gleich drauf einsteigen. Ich wollte Sie noch mal fragen, ja. Trump hat sich ja auch über die deutsche Haltung zum Iran-Krieg ja erneut beschwert. Ist das jetzt heute vom Tisch oder wie sieht es da aus?
Ja, das konnte ausgeräumt werden und ich bin natürlich sehr froh darüber, weil Deutschland ein hohes Interesse daran hat, ein gutes Verhältnis zu den USA zu haben. Die Bundesregierung hat das zu einem ihrer Projekte gemacht, mit den USA gemeinsam Außen- und Sicherheitspolitik zu formulieren. Marco Rubio hat ganz klar gesagt, es wird zum jetzigen Zeitpunkt von Deutschland kein militärisches Engagement erwartet, sondern erst dann und auch nicht sicher, sondern möglicherweise dann, wenn die Kampfhandlungen beendet sind. Und dazu sind wir ja von Anfang an bereit gewesen. Das hat der Verteidigungsminister letzte Woche schon gesagt. Und deswegen konnten wir über diese Sache gut sprechen. Ich bin froh, dass insoweit Einigkeit besteht. Ich bin auch froh, dass geklärt werden konnte, was lange unklar war, dass wirklich hinsichtlich der Ziele dieses Einsatzes gegen den Iran weiterhin klar ist. Es geht gegen die militärischen Fähigkeiten des Iran, die ja auch uns bedrohen und keine weitergehenden Ziele verfolgt werden.
Ja, Sie haben auch vorab angekündigt, Sie wollen heute von Ihrem US-Kollegen Rubio wirklich wissen, welche konkreten Ziele die USA im Iran haben. Sind Sie da wirklich heute schlauer geworden?
Er hat das bekräftigt, was er von Anfang an gesagt hat. Wir haben mehrfach darüber gesprochen. Es geht in der Tat um die Fähigkeiten des Iran, sich erheblich zu bewaffnen. Es geht ja schon die ganze Zeit und auch im vergangenen Jahr um eine mögliche Atombewaffnung. Und es geht jetzt in jüngerer Zeit um eine erhebliche Bewaffnung mit Raketen. Wir haben jetzt kürzlich den Abschuss von Raketen gesehen, die wahrscheinlich 4000 Kilometer weit fliegen können. Damit ist klar, das wäre eine unmittelbare Bedrohung für uns in Europa. Wir sehen eine große Zahl von ballistischen Raketen kürzerer Reichweite, die die gesamte Nachbarschaft des Iran bedrohen. Mhm. Also dieser Iran, der sich seit Jahrzehnten in der Region feindlich verhält, andere Staaten bedroht, Israel in seiner Existenz bedroht, der muss in der Tat eingegrenzt und eingehegt werden. Dieses Ziel teilen wir mit den USA ausdrücklich.
Aber wie geht das konkret? Was ist das Ziel? Also wie kommt man da auch wieder raus?
Ja, also das Ziel ist natürlich jetzt eine Zerstörung dieser Möglichkeiten, nachdem Verhandlungen gescheitert sind. Das haben die USA erlebt. Das haben wir Europäer im vergangenen Jahr auch schon erlebt. Aber in der Tat, Sie haben recht, die entscheidende Frage ist, wie kommt man da raus? Und das war auch heute einer der Kernpunkte. Wir haben natürlich ein Interesse daran, dass dieser Krieg nicht mehr lange dauert, weil wir schon schwere wirtschaftliche Auswirkungen in Europa spüren. Und das war auch jetzt ein großes Thema. Deswegen, wir hören hoffnungsvoll, dass es Gespräche geben soll. Die werden vorbereitet. Mhm. Wir haben auch darüber gesprochen und ich habe die US-Seite darin bestärkt, das zu machen. Aber ich will auch klar an den Iran sagen, auch der Iran, die iranische Führung muss wissen, sie muss jetzt diese Chance zu Gesprächen nutzen und muss aufhören, die Straße von Hormuz zu blockieren. Das ist eine klare Verletzung internationalen Seerechts.
Bundeskanzler Merz ist heute auf einer Veranstaltung da doch sehr kritisch. Zitat, ich bin nicht überzeugt, dass zum Erfolg führt, was Israel und die USA gerade machen. Wie sehen Sie das?
Ja, er hat ja dabei sehr klar darauf Bezug genommen, dass es immer wieder auch Zweifel gab, ob es weitergehende Ziele Israels und der USA gab oder gibt. Deswegen bin ich über diese Klarstellung froh, die wir jetzt noch einmal mitnehmen. Das war übrigens nicht nur mein Interesse, sondern das Interesse auch der anderen Teilnehmer an dem G7-Außenministertreffen heute. Und abschließend ist auch klar, heute noch mal geworden, und die Auffassung haben wir auch von Anfang an vertreten, am Ende muss es schon eine Vereinbarung mit dem Iran geben. Wir fordern ihn jetzt auf, zu diesen Verhandlungen bereit zu sein. Aber Sicherheit, Verlässlichkeit, auch in der Straße von Hormuz, die ja ganz entscheidend ist für die Energieversorgung eines großen Teils Asiens, wird es nur dann geben, wenn man zu einer Vereinbarung mit Iran kommt. Das heißt, Diplomatie ist jetzt gefordert.
Aber sind Sie da mit dem Kanzler auf einer gemeinsamen Linie?
Ja, das ist genau seine Position. Er bezweifelt eben in der Tat, dass weitergehende Ziele, Stichwort Regime Change, erreichbar wären. Wie gesagt, das ist heute noch einmal klar geworden. Und er ist wie die gesamte Bundesregierung der Auffassung, dass es eine militärische Lösung für diesen Konflikt am Ende nicht geben wird, sondern dass Diplomatie gefordert ist. Deswegen bin ich ja als erster europäischer Außenminister schon in die Region gereist und wir setzen das fort. Das ist die Meinung der Bundesregierung. Und ich bin froh, dass wir jetzt auch Einigkeit haben oder noch mal haben bestätigt bekommen können, auch dass das eine gemeinsame Linie mit den USA ist.
Sie sind für Deeskalation, vor allem mit Blick auf die Weltwirtschaft. Sind Sie damit heute durchgedrungen?
Ja, das ist die Auffassung vor allen Dingen aller Anrainerstaaten. Wir hatten ja nicht nur den saudischen Kollegen dabei, sondern auch den indischen Kollegen. Und wissen Sie, wenn Sie die große Verflechtung in der Region sehen, wenn Sie die Abhängigkeit sowohl von Lieferungen mit Gas und Öl sehen, aber andererseits auch sehen, wie die Golfstaaten insbesondere mit Nahrungsmitteln aus Indien versorgt werden. Wenn Sie darauf achten, dass Afrika jetzt schon eine Hungersnot droht, weil Düngemittellieferungen aus den Golfstaaten nicht eintreffen können, dann ist uns allen doch klar, es ist dringlich, dass der Iran militärisch in seinen Möglichkeiten beschnitten wird. Aber es ist mindestens genauso dringlich, dass dieser Konflikt schnell zu einem Ende gebracht wird.
Noch zu einem anderen Punkt. Bundespräsident Steinmeier hat sich ausgerechnet in Ihrem Auswärtigen Amt zum Iran-Krieg geäußert und nennt diesen ganz klar völkerrechtswidrig. Hat Sie das geärgert?
Ich habe ja schon bisher gesagt, dass ich nicht derjenige bin, der einen Gast und auch noch unser Staatsoberhaupt hier kritisiere oder das einschätze, was er gesagt hat. Das steht für sich, das ist seine Meinung. Aber wir sind doch alle darüber einig, dass dieser Iran sich selbst völkerrechtswidrig verhalten hat. Nicht nur Israel, sondern die Nachbarstaaten wie Irak in der Sicherheit bedroht, uns bedroht. Und dass natürlich das Völkerrecht am Ende nicht den Zweck haben kann, faktisch, wenn auch ungewollt, einen Schutz des Iran darstellen zu können.
Aber verstehe ich das richtig? Ist der Krieg jetzt völkerrechtswidrig?
Wir haben gesagt, dass wir dann, wenn die USA noch einmal eine abschließende Einschätzung abgeben, dass wir auch als Bundesregierung uns dazu äußern. Aber dazu warten wir darauf, dass die USA, unsere Verbündeten, eine abschließende Stellungnahme uns übermitteln. Das ist zugesagt und dann werde ich mich auch zu dieser Frage öffentlich äußern.
Danke, Johann Wadephul, für dieses Gespräch.
Sehr gerne, einen schönen Abend.
Wenn man derzeit über die SPD redet, fällt immer wieder das Wort wenig. Wenig Mut, wenig Vertrauen, wenig Hoffnung. Und diese Einschätzungen über die Sozialdemokratie kommen durchaus auch von SPD-Mitgliedern. Was macht da eine Partei, die sich Arbeiterpartei nennt? Sie fordert auf, anzupacken, kräftig reinzuhauen. Parteichef Klingbeil sprach heute auf einem SPD-Treffen in Berlin von Schulterschluss und Zusammenstehen. Was auch ein wenig nach Mut der Verzweiflung klingt. Über die SPD und die Suche nach ihrer Zukunft berichtet Iris Seiram.
Vorwärts heißt die SPD-Parteizeitung. Doch die Partei scheint gerade nicht zu wissen, in welche Richtung es für sie noch vorwärts geht. Sie suchen Antworten bei denen, die noch mit großer Mehrheit gewählt werden, so wie er, der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung.
Ja, in Bayern gibt es viele sozialdemokratisch erfolgreiche Bürgermeister. Und ich würde sagen, die sind immer dann erfolgreich, wenn sie auf wirtschaftliche Kraft setzen, wenn sie den Menschen gutes Wohnen ermöglichen und nicht in Sozialstaatsromantik verfallen.
Es klingt so simpel. Weniger auf die ohne Arbeit zu schauen, mehr auf die Mitarbeit. Ihre traditionellen Kernwähler, schon so oft vom Parteivorsitzenden angekündigt.
Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf diejenigen, die den Laden am Laufen halten, die dafür sorgen, dass das Land vorankommt, die wir als arbeitende Mitte bezeichnen.
Wir wollen, dass die Menschen gesehen werden, die hart arbeiten in diesem Land.
Menschen, die hart arbeiten, müssen im Fokus auch der Politik stehen.
Doch die Botschaft scheint bislang nicht angekommen.
Verluste bei Arbeitern, minus 14.
Viele SPD-Wähler wandern auch zur AfD. Ratlosigkeit an der Parteispitze, wie etwa bei Katharina Barley diese Woche in der Sendung Markus Lanz. Sie ringt um Fassung.
Wir brauchen Kriterien das ist mir noch nie passiert. Ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen angefasst.
Ins Gericht mit ihrer SPD gehen Altvordere, wie Klaus von Donani. Zitat: Die SPD ist mehr in der Geschichte verhaftet als in der Zukunft. Früher war die SPD ein Versprechen, heute ist sie mehr eine Ausrede, dass es nicht besser geht. Und das halte ich für das zentrale Problem. In die Parteizentrale sind heute nicht nur Bürgermeister wie Thomas Jung geladen. Alle Ebenen sollen mitberaten. Natürlich auch die, die ihre nächste Wahl noch vor sich haben, wie Ministerpräsidentin Schwesig.
Ich wünsche mir eine offene, faire und vor allem konstruktive Beratung nach vorne.
Nach vorne, vorwärts eben. Nach knapp 3 Stunden soll das Bild für die Presse sein.
Das war heute in der Tat eine spannende Sitzung, eine wichtige Sitzung am Ende einer sehr intensiven Woche. Und ich glaube, das hat man auch in der Sitzung gemerkt, dass die Woche und erst recht der Wahlsonntag, aber natürlich auch der Wahlsonntag aus Baden-Württemberg, dass uns das als Partei noch in den Knochen steckt.
Man wolle nun an Reformen arbeiten, Lösungsvorschläge liefern. Wann, wie schnell, was konkret? Auch mit Blick auf den Koalitionspartner, es bleibt noch vage. Aber eine erste Richtung, so wollen die Sozialdemokraten es hier sehen. Sie habe man gefunden.
Was haben wir in den vergangenen Tagen über die hohen Spritpreise berichtet? Vielfahrer haben wirklich viel zu jammern. Könnte man ja auf die Idee kommen, umzusteigen auf die Bahn. Denn dort ändert sich gerade nichts an den Preisen. Aber da sind wir schon bei der nächsten Baustelle. Viele Züge kommen zu spät, fallen ganz aus oder sind überfüllt. Auch nicht gerade verlockend. Die Bahn hat heute ihre Bilanz für 2025 vorgelegt und unterm Strich steht da ein Milliardenverlust. Obwohl seit Jahren nicht mehr so viele Menschen mit dem Zug unterwegs waren. Trotz aller Probleme, zumindest die Bahnchefin sieht eine Trendwende. Gret von Petersdorf.
Links Rolltreppen, rechts Rolltreppen, in der Mitte Kofferschleppen. Rauf und runter, denn zahlreiche Rolltreppen sind immer noch außer Betrieb im Berliner Hauptbahnhof. Ja, die Bahn, sie bleibt eine Herausforderung.
Also Deutsche Bahn, sehr, 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 sehr ausbaufähig.
In irgendeinem Bahnhof war auf einmal der Lokführer weg. Da hieß es, der Lokführer ist nicht mehr da. Wir müssen jetzt warten, bis ein neuer kommt. Wo der geblieben ist, keine Ahnung.
Ich finde die Bahn trotzdem eine sehr gute Möglichkeit und bevorzuge es auch, gerade bei Inlandsreisen. Aber es wird einem natürlich nicht leicht gemacht, wenn man sich nicht genau darauf verlassen kann, wenn man eigentlich wirklich ankommt.
Angesichts dieser Beschwernisse ist die Bahn immer noch erstaunlich begehrt, laut Zahlen der Bilanz-PK von heute.
Besonders erfreulich im Fern- und Regionalverkehr waren so viele Fahrgäste mit uns unterwegs wie noch nie seit nach der Corona-Pandemie.
1,9 Milliarden Fahrgäste fuhren 2025 mit der Bahn, 3,4% mehr im Vergleich zum Vorjahr. So ein Fahrgast hält einiges aus. Das sollte er auch weiterhin. Nun fließt viel Geld in die Infrastruktur, es wird saniert. Endlich, sagen viele, aber das bedeutet auch weiter Verspätungen.
Bauen, bauen, bauen. Und genau das tun wir. 2026 wird ein echtes Superbaujahr. Mit rund 28.000 Baustellen modernisieren wir das Netz so umfassend wie nie zuvor.
Die neue Bahnchefin Evelyn Paller. Sie hatte angekündigt, den Konzern komplett umzukrempeln. Schlankere Strukturen, mehr Eigenverantwortlichkeit, ein neuer Geist überhaupt. Das sollen Sofortmaßnahmen zeigen, siehe Imagefilm der Bahn. Also mehr Sicherheitspersonal, saubere Bahnhöfe und Züge, mehr Komfort in den Zügen. Möge sich die Bahnchefin Paller durchsetzen, hofft der Fahrgastverband Pro Bahn.
Es gibt da so einen schönen Vergleich. Frau Paller tritt einfach so lange durch die Decke, bis sie unten durch ist.
Und zwar durch alle Etagen des Bahnkonzerns. Alle sollen wissen, jetzt geht es rund. Denn die Bilanzrealität ist so. 2,3 Milliarden Euro Verlust, vor allem die Fernverkehrssparte, wirkt sich negativ aus. Angesichts des maroden Netzes und der Pünktlichkeitsprobleme, da ist also noch einiges zu schultern. 10 Jahre, also eine Dekade der Erneuerung stehe bevor, so hieß es heute. Das zieht sich also noch.
Es ist kein Scherz. Ab dem 1. April sollen die Honorare für ambulante Psychotherapien durch die gesetzlichen Krankenkassen um 4,5% gekürzt werden. Da verstehen Therapeuten ohnehin keinen Spaß mehr. Für morgen haben sie einen bundesweiten Aktionstag angekündigt, was vor allem bedeutet, sie gehen gegen diese Kürzung auf die Straße. Aber nicht nur die Therapeuten sind sauer, auch die, die dringend von ihnen Hilfe erwarten, ahnen, es könnte noch komplizierter werden, einen Termin zu finden. Benedikt Schäper.
Seit längerem sucht Iris Ruffer einen Psychotherapieplatz. Nun könnte sich die durchschnittliche Wartezeit von 5 Monaten noch weiter verlängern, befürchten Therapeuten und Patienten. Denn Praxen könnten wegen der Kürzung ihres Honorars für gesetzlich Versicherte ab April Privatpatienten und Selbstzahler bevorzugen.
Es macht mich sauer, wütend, ich bin traurig und natürlich habe ich Angst. Nämlich, ich weiß ja dann nicht, wann es jetzt losgeht und wann ich endlich Unterstützung bekomme und wie ich das in der Zwischenzeit schaffe bis dahin.
Psychotherapeuten wie Gitta Tormin bekommen bisher 120 Euro für eine 50-minütige Sitzung, Vor- und Nachbereitung inklusive. Ab April aber gut 5 Euro weniger.
Ich finde, es ist ein Schlag ins Gesicht, ehrlich gesagt. Also das ist so eine Entwertung unserer Arbeit und so eine Respektlosigkeit, dass genau nur wir da von dieser Kürzung betroffen sind. Und dann in so einem Ausmaß, und das ist ja auch noch nie passiert.
Das bringt momentan viele Kolleginnen und Kollegen bereits auf die Straße. Demos in ganz Deutschland gegen die Honorarsenkung. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, kurz GKV, lehnt ein Interview ab und teilt mit, die Kürzung um 4,5% reduziere sich durch andere Zuschläge auf real 2,3%. Dies sei insgesamt ein angemessener Kompromiss, der die Interessen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten einerseits und andererseits die der Menschen, die die Krankenkassenbeiträge bezahlen müssen, angemessen berücksichtigt hat. Der GKV begründet die Kürzung mit früheren überproportionalen Honorarerhöhungen. Die Kosten hätten sich in 10 Jahren verdoppelt auf 4,6 Milliarden Euro jährlich, aber die Wartezeiten für Patienten nicht verkürzt. Gitta Tormin aber warnt, niedrigere Honorare würden den Beruf für Nachwuchskräfte noch unattraktiver machen. Das Vorstandsmitglied im Verband der Vertragspsychotherapeuten geht von Klagen gegen die Kürzung aus. Menschen, die sich nach professioneller Hilfe sehnen, wissen, längere Wartezeiten können ihre psychischen Probleme sogar noch verschärfen.
Meine Stimmung ist mal so und die kann auch ganz leicht kippen. An manchen Tagen geht es mir ganz schlecht und ich würde halt gerne Hilfe benötigen, Unterstützung benötigen, mit dieser ganzen Situation umzugehen.
Iris Ruffer will nicht aufgeben, sucht weiter nach einem Therapeuten und hofft, auch als gesetzlich Versicherte nicht noch länger warten zu müssen.
Was heute sonst noch wichtig war, die Kurznachrichten jetzt mit Thorsten.
Von Januar an soll es neue Möglichkeiten geben, staatlich gefördert für das Alter vorzusorgen. Der Bundestag hat einen Nachfolger für die Riester-Rente beschlossen. Künftig haben Sparer die Wahl zwischen verschiedenen Produkten, die sich vor allem bei den Renditechancen und dem Risiko unterscheiden. Das Sparen wird gefördert mit bis zu 540 Euro pro Jahr und bis zu 300 Euro pro Jahr und Kind. Und die Gebühren werden für alle Standardprodukte gedeckelt auf maximal 1%. Im Gazastreifen droht Seuchengefahr. Davor warnt die Weltgesundheitsorganisation. Das schlechte Wetter, marode und überbelegte Unterkünfte sowie mangelhafte Wasser- und Sanitärversorgung hätten in Gaza ein hohes Ansteckungsrisiko für Krankheiten geschaffen, so die WHO. Viele Bewohner litten demnach an Atemwegserkrankungen, Durchfall und Parasitenbefall. Der Mangel an Hygieneartikeln und Medikamenten sei eklatant. Hilfsgüter würden nicht eingeführt und die Vorräte gingen zur Neige. Es brauche daher dringend Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Bei der Lufthansa drohen weitere Streiks des Kabinenpersonals. Wie die Gewerkschaft UFO mitteilte, haben die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter in einer Urabstimmung für Arbeitskämpfe gestimmt. Betroffen sind die Kernmarke Lufthansa und die Regionaltochter Cityline. Wann genau die Arbeit niedergelegt wird, ist noch offen. Beim Bodenpersonal dagegen haben sich Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Der Abschluss sieht insgesamt 4,65% mehr Geld in 2 Schritten vor. Um die steigenden Spritpreise in den Griff zu bekommen, solle die Bundesregierung weitere Maßnahmen ergreifen. Das empfiehlt die vom Bund eingesetzte Taskforce. Instrumente dazu seien unter anderem eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne, die Kopplung an den Weltmarktpreis, einen Spritpreisdeckel und eine Senkung der Energiesteuer. Bereits gestern hatte der Bundestag beschlossen, dass Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen.
Der Wal bringt den Menschen schon sehr lange zum Staunen. Jahrhundertelang wurde den riesigen Meerestieren nachgestellt. Auch norddeutsche Schiffe segelten in Richtung Nordpol, um Wale zu erlegen und sich nicht ganz nebenbei auch noch im Kampf gegen die Giganten zu beweisen. Von Tierliebe konnte man da absolut nicht sprechen. Heute faszinieren uns diese Giganten, wo immer sie aus den Tiefen auftauchen. Gerade live zu erleben in der Lübecker Bucht. Da eilten die Menschen ohne Harpunen an den Strand, um den Wal wieder ganz behutsam ins tiefe Wasser und in die Freiheit zu bringen. Bastian Pöls.
Er schwimmt wieder. Am Vormittag ist der Wal in der Lübecker Bucht unterwegs, begleitet von mehreren Booten. Tagelang lag das 15 Tonnen schwere Tier auf einer Sandbank vorm Ostseebad Niendorf. Nach mehreren erfolglosen Rettungsversuchen hatte ein Schwimmbagger gestern eine Rinne für den Wal freigeschaufelt. Als die Arbeiten am späten Abend unterbrochen wurden, lag der Buckelwal noch auf der Sandbank.
Es war beeindruckend. Und es ist auch insofern beeindruckend, dass man einfach mal sieht, wenn so ein großes Tier da liegt, dass man einfach auch sich die Frage stellt, warum die Menschen sich immer so wichtig nehmen.
Bei Sonnenaufgang heute früh ist der Wal weg, konnte sich im Laufe der Nacht befreien. Bei aller Freude wissen die Experten aber auch, das ist doch nicht die Rettung. Denn wie es dem Wal geht, ist noch unklar.
Das ist nichts, was sich jetzt unbedingt in den nächsten Tagen zeigen kann. Also es kann auch Wochen dauern, dass irgendwie eine Erkrankung das Tier schwächt und es dann nochmal stranden lässt. Aber das muss man dann einfach in der Situation sehen und abwarten.
Medien aus dem In- und Ausland beobachten das Tier und seinen Überlebenskampf. Schaulustige pilgern an den Ostseestrand. Großes Mitgefühl für ein einziges Tier. Die Beschäftigung mit dem Wal scheint zu einer Obsession geworden zu sein. Erklärungsversuche.
Und genau das ist bei dieser Wahlgeschichte natürlich ganz klar. Wir haben stündliche Updates, wir können das Ganze verfolgen, wir müssen nicht irgendwie Interessen abwägen, sondern es ist klar, alle wollen, dass dieser Wal gerettet wird. Und damit ist auch ein gemeinsames Ziel ganz klar und es müssen keine Kompromisse gefunden werden.
Rund 40.000 Euro hat die Rettungsaktion schätzungsweise gekostet, bezahlt von der Gemeinde Timmendorfer Strand und dem Land Schleswig-Holstein. Heute ziehen die Bagger wieder ab. In Niendorf kehrt nach Tagen des Ausnahmezustands allmählich wieder Normalität ein.
Wir haben natürlich unglaublich viele Zuschriften bekommen, natürlich auch viele Tipps, was man machen kann. Die haben wir alle geprüft und mit unseren Experten besprochen. Und sie haben gefruchtet. Es war eigentlich eine gute Zeit. Und ich glaube, und das ist das Schöne daran, dass es einfach mal wieder eine gute Meldung in den Nachrichten ist. Der Wal ist erstmal von der Sandbank runter.
Doch wohin es nun für ihn geht, ist unklar. Im Laufe des Tages verlässt er Niendorf, allerdings nicht aufs offene Meer. In der Lübecker Bucht schwimmt er hin und her.
Warum er sich jetzt noch weiter da erstmal aufhält, anstatt sozusagen schneller auch rauszukommen, ist schwer zu sagen. Gleichzeitig ist es vielleicht auch so, dass er sich jetzt auch erstmal ausruht. Vielleicht braucht er einfach noch mehr Kräfte und wir hoffen, dass er dann nochmal Schwung bekommt.
Als sich die Begleitboote am späten Nachmittag vom Wal entfernen, befindet er sich vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Bis in den Atlantik, seinen eigentlichen Lebensraum, ist es noch ein weiter Weg.
In den USA wurde schon in den ersten Tagen seiner jetzigen Amtszeit klar, das Leben für die queere Community wird nicht einfacher werden. Donald Trump erließ im Januar letzten Jahres mehrere Dekrete, in denen er die Förderung von queerer Teilhabe in der Gesellschaft herunterfuhr oder sogar gänzlich strich. Immer wieder wettert Trump gegen den Transgender-Wahn. Es gibt in den USA Orte, da lässt man sich von den Worten des Präsidenten nicht einschüchtern. In Palm Springs im Süden Kaliforniens gehören Vielfalt und Toleranz zur Politik und zum Lebensstil. Über den Alltag in der Stadt und eine große Ausstellung queerer Künstler berichtet Gudrun Engel.
Palm Springs, eine Oase in der Wüste. Mehr Palmen und Pools als Einwohner. Die Stadt seit Jahrzehnten ein Rückzugsraum, ein Sehnsuchtsort und das kulturelle Zentrum der queeren Gemeinschaft. Kurt Sire ist deshalb selbst aus dem ländlichen Montana hierher gezogen. Als Tourguide erklärt er Touristen die Stadtgeschichte. Palm Springs war schon immer ein Zufluchtsort für schwule Schauspieler aus Hollywood, besonders zu Zeiten des Hays Codes, jenem Sittenkodex, der in den 30er bis in die 60er Jahre hinein galt. Hier konnten sie ein unauffälliges Leben führen und solange sie nicht in Schwierigkeiten gerieten, waren sie hier in der Wüste sehr willkommen. Und das ist bis heute so geblieben. Schätzungen zufolge gehört heute mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Palm Springs zur LGBTQ+-Community. Das renommierte Kunst- und Designmuseum fühlt sich dem verpflichtet, zeigt ab heute die größte Ausstellung queerer Künstlerinnen und Künstler in den Vereinigten Staaten. Queer Arcana heißt die Schau. Das bedeutet so viel wie das mystische Geheimnis hinter der Abweichung. Kunst als Konfrontation. Die Queer-Kultur in einem Museum in den Vordergrund zu stellen, lag schon immer außerhalb der kulturellen Norm. Museen sind im Großen und Ganzen eher konservativ. Das war auch schon so, bevor Trump das Thema verächtlich gemacht hat. Das gesellschaftliche Klima in den USA, es ändert sich. Der Ton wird rauer, Debatten schärfer. 59% der republikanischen Wähler geben in Umfragen an, Homosexualität unmoralisch zu finden. Die Ausstellung will einen Kontrapunkt setzen. Es geht um Identität und Sichtbarkeit. Werke von 35 Künstlern aus den vergangenen beiden Jahrhunderten. Malereien, Collagen, Skulpturen, die zeigen, was strukturell unsichtbar zu werden droht. Kunst, die Haltung wahrt. Das Publikum muss einbezogen werden. Und damit es sich einbezogen fühlt, muss man eine Art von Repräsentation bieten. Und die Leute fangen an, sich zu engagieren, wenn sie sich selbst an der Wand sehen können. Natürlich sei man sich der Sprengkraft der Ausstellung bewusst. Der US-Präsident hat mittlerweile nahezu 500 Gesetze und Projekte auf den Weg gebracht, die die Rechte der queeren Community beschränken. Bei dieser Ausstellung geht es nicht per se um Provokation. Die Ausstellung geht eher um Aufklärung. Natürlich könnte das von manchen als provokativ empfunden werden. Und das wird es wahrscheinlich auch. Aber ist Kunst nicht immer auch eine Art Provokation? Eine Provokation, die Sie sich hier erlauben können. Das Museum ist nicht von staatlichen Geldern abhängig und entzieht sich damit direktem politischen Einfluss. Palm Springs setzt ein Zeichen. Gegen den Trend, gegen die Verunsicherung, gegen das Verstummen.
Und jetzt machen wir uns noch wetterfest. Carsten, was haben wir am Wochenende denn zu erwarten?
Ja, wetterfest würde bedeuten für alle Menschen, die in die Berge fahren möchten, winterfest. Denn es ist kalt, wir haben es mit einer kalten Luftmasse zu tun. Und wie kalt es geworden ist, zeigt ein Blick an den Alpenrand in den Süden Deutschlands. Hier im Allgäu, das hier ist Obermeißelstein, rund 900 Meter hoch gelegen, in einer weißen Winterlandschaft. Dieses Foto stammt von heute Nachmittag, 15 Uhr. Vor drei Tagen, am Dienstag, sah es hier noch komplett anders aus. Es war mild, frühlingshaft grün, da gab es nur oberhalb von 1500 Metern. Hier hinten auf den Bergen gab es noch Schnee, aber aktuell ist es eben kälter und winterlich geworden. Und deshalb wird es vor allem heute Nacht über diesen schneebedeckten Flächen enorm kalt. Wir erwarten in dieser Nacht frostige Werte. Und zwar im gesamten Süden und auch verbreitet im Osten Deutschlands. Also überall dort, wo es diese blaue Farbe gibt. Und die tiefsten Temperaturen, wir haben aktuell schon zum Teil zweistellige negative Temperaturen, die gibt es zum einen im Allgäu, in diesen schneebedeckten Hochtälern und auch auf der Schwäbischen Alb, zum Beispiel Albstadt, Doline oder auch Meßstetten, auch dort in diesen Hochmulden kann es minus 14, minus 15 Grad kalt werden. Im Gegensatz dazu bleibt es komplett frostfrei im Nordwesten Deutschlands. Das hat einen Grund, hier kommt eine neue Front heran mit Wolken und auch schon wieder mit ersten Regentropfen. Wir sehen hier, wie dieser Regen von der Nordsee zu uns reinzieht und die ersten Tropfen fallen aktuell schon im Nordwesten Deutschlands. Und diese Regenfront breitet sich im Verlauf der Nacht langsam über den Nordwesten aus, erreicht morgen früh etwa die Mitte unseres Landes, übrigens in den westlichen Mittelgebirgen. Schneefallgrenze 300 bis 500 Metern, die steigt tagsüber ein bisschen an, aber in höheren Mittelgebirgslagen bleibt es weiterhin kühl und auch winterlich. Und morgen Abend erreichen dann diese Niederschläge die Alpen, auch dort dann mit weiterem Neuschnee. Dahinter reißt der Himmel wieder auf, dann kann hier am Nachmittag nochmal die Sonne hervorkommen. Die Tiefstemperaturen hatten wir schon, rund minus 10 Grad am kältesten am Alpenrand. Morgen tagsüber unter diesem Regenband bleibt es auch kühl. Nur maximal 3 bis 6 Grad im Osten vor dem Regen bis zu 12, im Nordwesten nach dem Regen bis 11 Grad. Wie geht es weiter? Der Sonntag trockener, freundlicher. Und der Montag bringt das nächste Aprilwetter bei wenig geänderten Temperaturen.
Das wird dann wohl ein Sofa-Wochenende. Ganz herzlichen Dank für diese Aussichten, Carsten Schwanke.
Gerne.
Und wir bei den Tagesthemen sind für heute durch. Hier geht es weiter mit einem Tatort.
Und das Neueste und Wichtigste finden Sie rund um die Uhr bei tagesschau.de.
Wir sind morgen dann wieder da, dann zu später Stunde. Einen schönen Abend noch und tschüss.
Tschüss.